Zum Start eine News in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird das erste Mal live als Live-Podcast stattfinden, und zwar am 7. November 2024 um 19 Uhr im Kulturzentrum UBO 9 in München-Aubing. Das Ganze ist eine Initiative oder wird gefördert von der Landeshauptstadt München. Die haben uns eingeladen, und deswegen an dich die Frage, Albert, wie findest du das?
Oh, das finde ich ganz toll.
Wir werden ähnlich wie in diesem Podcast hier auch die grundlegenden Fragen diskutieren, was ein erfülltes und gelingendes Leben ausmacht, wie wir auch in schwierigen privaten oder beruflichen Situationen gelassen bleiben und wie wir unseren inneren Frieden trotz der äußeren Krisen und Kriege bewahren können. Das wollen wir dann auch öffentlich mit dem Publikum diskutieren in einer Fragen- und Antwortenrunde. Aber das eigentliche Highlight aus meiner Sicht wirst du ja liefern, Albert, und zwar?
Na, übertreibe nicht. Ein kleines Flamenco-Stückchen auf meiner Gitarre zum Anfang und zum Ende. Vorsicht, ich bin kein Profi, aber ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen.
Und dann runden wir alles noch ab und lesen nochmal ein paar Highlights aus unserem Buch, aus unserem neuen Buch, Der Pudel und der Kern, Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben, vor und stehen natürlich auch für Signieraktionen und so weiter zur Verfügung. Also, es würde uns freuen, wenn ihr vorbeikommt, dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen. Dafür müsst ihr euch bitte anmelden oder zumindest reservieren. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr unter den Shownotes. Ja, kommt vorbei, wir freuen uns.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheitslehre. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute wollen wir uns dem Thema Akzeptanz widmen. Einfach, dass man Situationen, Probleme, Schwierigkeiten in seinem Leben akzeptieren sollte, vielleicht ja auch das Mantra, es ist, wie es ist, versuchen sollte, in sein Leben zu integrieren. Und tatsächlich gab es auch einen aktuellen Aufhänger aus meinem Leben, wo Akzeptanz gefordert ist oder war. Also ich habe euch damals in der Folge zum Thema Sorgen ja erzählt, dass ich mir durchaus Sorgen mache um meinen Erstgeborenen, weil der eben jetzt den Motorradführerschein gemacht hat und mit so einer 125er Vespa ab jetzt unterwegs ist. Und es kam, wie es kommen musste. Tatsächlich hat er jetzt seinen ersten Crash Unfall eben mit der Vespa gehabt, hat eine Situation falsch eingeschätzt. Die Frau, die vor ihm gefahren ist, ist links ausgeschert, aber nicht um abzubiegen, sondern um rechts in eine Parklücke zu fahren. Er hat sich rechts an ihr vorbeigeschlängelt und ist eben voll in ihr in die Seite zum Glück nicht mit hoher Geschwindigkeit, aber mit ausreichender Geschwindigkeit, dass seine Vespa, das Auto und noch ein zweites Auto ganz ordentlich beschädigt waren. Die gute Nachricht natürlich, und die macht mich auch, deswegen kann ich auch so locker drüber sprechen, es ist zum Glück niemandem was passiert, außer den Fahrzeugen. Aber natürlich habe ich dann trotzdem gedacht, ja, das war genau das, weswegen ich eigentlich so skeptisch war, ob er unbedingt Vespa fahren muss. Wobei ich selber früher auch gefahren bin, aber das war eine andere Zeit. So, aber dann habe ich jetzt eben, glaube ich, einen Weg gefunden, wie ich das auch weiterhin akzeptieren kann. Also erstens diesen Unfall und zweitens den Fakt, dass er weiter Vespa fahren wird. Denn ich habe mir gesagt, ja, eigentlich ist doch perfekt gelaufen. Also er hat jetzt gelernt, dass er vorsichtiger und vorausschauender fahren muss. Es ist nichts passiert, aber den Lerneffekt haben wir trotzdem. Und alles andere kann man über Versicherung und Geld regeln. Und so denke ich, habe ich die Situation für mich akzeptiert und kann auch sogar positiv damit umgehen, weil ich denke, es hat einen positiven Effekt gehabt. Noch dazu, weil ich auch so ein bisschen stolz auf ihn war, dass er das mit der Polizei und mit der Versicherung und so alles selbst geregelt hat. Also das ist aus meiner Sicht aber trotzdem eine Situation, wo man am echten Leben Akzeptanz lernen kann. Und zweiter Aufhänger für dieses Thema, warum wir das heute behandeln, ist eine, ich denke, sehr interessante Hörerinnenfrage von einer Hörerin, die gerne anonym bleiben würde, die ich jetzt einfach mal vorlese, an der wir dann das Thema weiter durchdeklinieren, Albert. Also, ich bin Ende 40 und würde heute im Rückblick sagen, dass ich fast mein ganzes Leben an einem zu geringen Selbstwertgefühl und einer negativen Grundhaltung zum Leben gelitten habe. Leider hat das meine Familie nicht erkannt und ich habe keine Hilfe bekommen, sodass ich mich nicht gut entwickeln konnte. Dabei lebe ich durchaus gerne und empfinde eine mir innewohnende Dankbarkeit und Selbstgenügsamkeit. Nun fürchte ich, in der Trauer über die verlorenen Lebensjahre stecken zu bleiben. Ich habe nun erste körperliche Einschränkungen. Mir kommt es so vor, dass mir nicht mehr viel Lebenszeit bleibt, um die gewonnenen Erkenntnisse oder sich anbahnende Weisheit umzusetzen. Meine Frage lautet also, was kann ich tun, um nicht in der Trauer über verlorene Lebensjahre stecken zu bleiben? Albert, ich habe das Gefühl, bei der Hörerin geht es einerseits um das Thema der Akzeptanz ihrer Situation und gerade auch im Rückblick auf ihr Leben, das, was da war, zu akzeptieren, ohne sich auch für die Zukunft negativ davon beeinflussen zu lassen. Und die zweite Dimension ist vielleicht das Thema Selbstakzeptanz, dass man sich so immer stärker oder versucht immer stärker so zu akzeptieren, wie man ist, mit all seinen Schwächen und Themen und ohne die denen gleichgültig gegenüberzustehen. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das zwei verschiedene Dinge sind. Sich annehmen, so wie man ist, heißt insbesondere auch die Vergangenheit integrieren. Also Ja sagen zu der Vergangenheit, so wie sie war. Man kann sagen, heute würde ich es vielleicht anders machen, aber man muss sagen, in dem Stadium habe ich das gemacht, was ich für richtig halte oder soweit mein Verstand damals eben gelangt ist. Und wichtig ist, dass man Ja zu seiner Vergangenheit sagt. Also der Begriff verlorene Lebensjahre darf eigentlich gar nicht auftauchen. Das gibt es gar nicht, ne? Also verloren, es ist gelebtes Leben gewesen und es ist ein Teil von einem gewesen. Wenn man da bestimmte Dinge noch nicht eingesehen hat, ist das ganz natürlich. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Man hat vielleicht noch nicht die Erfahrung. Man wächst immer mit seinen Erfahrungen. Man ist so ein Bau. Der große Baum, der beklagt auch nicht, dass er irgendwann mal ein kleines Zweiglein war da unten und nur drei Blätter hatte und nicht 3000, wie der ausgewachsen. Also Ja sagen zu sich, zu dem Leben, zu dem, was man nicht ändern kann, hat insbesondere damit zu tun, seine Vergangenheit und mit allen Schwierigkeiten, mit allen Aspekten zu integrieren. Man muss ja nicht sagen, mal den gleichen Fehler immer wieder machen, sondern sagen, gut, in der Situation habe ich das gemacht, ich konnte nicht besser, heute würde ich es anders machen, aber es ist ein Teil von mir. Also da würde ich erst einmal meine Einstellung zur eigenen Vergangenheit ändern.
Könnte man also sagen, oder auch hier gilt das Mantra meiner Oma, nichts ist so schlecht, dass es nicht für was gut ist?
Auch das, also es war immer in den Weisheitstraditionen schon seit Aeschylus, dem griechischen Tragiker, ich habe es auch neulich bei Thich Nhat Hanh wieder gelesen, war es eine Erkenntnis, dass wir aus Leiden, aus den Fehlern, die wir machen, ja lernen. Und ohne dieses Leiden, sie hat ja gelitten und ihre Vergangenheit, hätte sie, vielleicht würde sie ja auch jetzt nicht imstande sein, mit Dankbarkeit und Selbstgenügsamkeit, wie sie sich ausdrückt, ein glückliches Leben zu führen, bis auf den Schatten der Vergangenheit. Aber dieser Schatten ist ihre Einstellung dazu, ist ihre Ablehnung dieses Teils ihres Lebens. Das kann man aber ändern. Und im Übrigen, ja, man kann sagen, ja, ich habe da gelitten, ich war da eingeschränkt, aber das hat mir auch dazu verholfen, meinen Weg zu mir selbst zu finden. In meinem Leben war es auch so. Ich habe unter bestimmten Konstellationen psychischer Art sehr gelitten in meiner frühen Jugend, Kindheit. Jetzt bin ich unglaublich dankbar dafür, weil ich alles das, was ich weiß vom Menschen und von mir selbst, habe ich damals gelernt.
Also geht es darum, erstmal das, was ist, so hinzunehmen, so zu akzeptieren, wie es eben ist oder in dem Fall, wie es war, ohne das für sich zu bewerten oder das als Grund dafür anzuführen, warum man heute immer noch leidet.
Ja, auf der philosophischen Ebene, finde ich, sollte man Ja zu allem sagen, wenn man gerne lebt und leben möchte. Ja zu allem sagen, was man nicht ändern kann. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, also sollte man Ja zu ihr sagen. Die Welt, so wie sie ist, im Großen, kann ich nicht ändern. Also muss ich sie annehmen oder ich muss mich aus dem Leben verabschieden. Für die menschliche Natur ist so, wie sie ist. Die Menschen haben Schwierigkeiten, zu sich zu kommen, entwickeln Aggressionen und die lassen sie an anderen aus, manchmal auch an dir. Und das muss man annehmen. Wenn ich Ja zu diesem Leben sage, dann sage ich auch Ja zu all diesen scheinbar negativen, oder die sind auch tatsächlich negativen Aspekten und das Leiden. Und auf philosophischer Ebene muss man sagen, wir verstehen nicht, warum der Gott oder wie auch immer, oder warum das so ist, wie es ist. Aber es ist so. Und ich muss jetzt zu dem, was ich nicht ändern kann, sagen Ja oder Nein. Und das ist sehr wichtig, dann das anzunehmen. Trotzdem Ja zum Leben sagen, heißt das schöne Buch davon. Viktor Frankl, heißt ja nicht, dass ich innerlich eine Haltung, mir nicht eine bessere Welt wünsche, dass ich mir nicht das Leiden wegwünsche. Das ist wichtig und daran arbeite in meinem Kreis, in meiner kleinen Welt, meinem Nachbarn, in der Familie, bei mir selbst, dafür sorgen, dass die Dinge besser werden. Also man muss nicht Leid wiederholen oder herbeiwünschen oder Fehler wiederholen. Das ist aber auf die Zukunft gerichtet, dass die Vergangenheit ist so, wie sie war. Und da muss ich ja mit vielen Dingen sagen, nimmst du das an, ist das deine Welt, das Realitätsprinzip, die Realität, mit der muss ich mich befreunden.
Also du würdest der Hörerin definitiv empfehlen, akzeptiere das, wie es war, aber würdest du gleichzeitig auch sagen, ist es auch nicht notwendig, das, was da negativ war, nochmal aufzuarbeiten?
Doch, also falls noch Wunden offen sind, wenn man da immer noch drunter leidet, ist es sehr, sehr wichtig, Vergangenheit zu integrieren, ist diese Heilungsphase ist eigentlich zu allem einem, was da geschehen ist, eine Einstellung zu gewinnen, alles aufzuarbeiten. Das sind die Wunden der Vergangenheit schließen. Gilt sehr stark auch für Prägungen negativer Art, die einen negativen Einfluss auf das Leben, auf das Wohlbefinden und Lebensgefühl haben, die bestimmte Muster in einem abgelegt haben. Die sollte man natürlich aufdröseln, wie die Inder sagten. Die Knoten des Herzens müssen gelöst werden. Aber dann nicht mit Bedauern sagen, ja schade, dass ich diesen Knoten 10 Jahre gehabt habe, sondern das war eben so. Ich konnte ihn nicht lösen. Ist ein Teil von mir. Ich kann es jetzt im Nachhinein nicht ändern, aber das Leben, ich lebe jetzt. Ich lebe nicht in der Vergangenheit und morgen lebe ich morgen. Mhm. Das ist das Wichtige. Und das ist eine Integrationsleistung, dass ich mit meinem Leben aufräume. Diese Arbeit im Seelengarten hatte insbesondere damit zu tun, auch Hypotheken, Vergangenes, Ererbtes in eine Form zu bringen, aufzuarbeiten, für sich ins Reine zu kommen damit.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Dann würde ich sagen, das ist dieser eine Teil, der in dieser Mail steckt. Der zweite ist dann ja, und da ist eben die Empfehlung so, nämlich das war, erstmal akzeptieren, das, was noch schwierig ist, aufarbeiten. Und dann ist die Hörerin aber jetzt ja offensichtlich an einem Punkt, dass sie per se, so klingt es für mich raus, eigentlich ganz zufrieden ist, wie es ihr jetzt geht, auch mit dem, arbeitet ihr offensichtlich an sich, hat sich philosophisch entwickelt. Aber spürt jetzt eben erste körperliche Einschränkungen, ohne zu wissen, was da jetzt genau das Problem ist. Aber auch das ist ja dann eine Herausforderung, das zu akzeptieren und damit klarzukommen, ohne das auch schon wieder als was Negatives auf die Zukunft zu sehen. Ne?
Ja, unbedingt. Also es gibt zwei Dinge. Man sollte sich prüfen, wenn man leidet, wenn der Körper leidet oder auch die Seele, muss man sich fragen, kann ich daran was ändern? Hat das Gründe in meinem, sind da vielleicht ein paar ungelöste, noch verschlungene Knoten, die mir wehtun, dann sollte ich mich an die Arbeit begeben, meinen Garten in Ordnung zu bringen, damit diese Knoten sich lösen. Das könnte hier so sein, weil sie ja, wenn da ist ja ein Zwiespalt da, wenn ich Nein sage zu meiner Vergangenheit, oh, ich habe Jahre verloren, dann ist da ein offener Zwiespalt. Ich denke, ich hätte mein Leben vertan oder verloren. Und der muss geschlossen werden. Das ist beispielsweise eine Wunde. Könnte sein, dass die mit den Leiden zusammenhängt. Muss aber nicht sein. Mhm. Im Übrigen gibt es auch da eine wichtige Akzeptanz. Buddha hat gesagt, es gibt 5 Gewissheiten, die man immer wieder meditieren muss. Dass man alt wird, muss man akzeptieren. Dass man immer wieder mal krank wird, muss man akzeptieren. Den Tod muss man akzeptieren. Dass man von Lieben getrennt wird oder Dinge verliert. Das Kommen und Gehen der Dinge muss man akzeptieren. Das fünfte ist, dass man immer die Konsequenzen seiner Handlungen trägt. Mhm. Im tatsächlichen Handeln wie im geistigen Handeln. Also es gehört hier auch wieder Akzeptanz, wenn das ein Phänomen des Älterwerdens ist, da muss man sagen, ja, das ist eben so. Also das begegnet mir, ich bin ja auch jetzt schon etwas fortgeschritten, zunehmend natürlich, aber ich habe da überhaupt kein Problem mit, sondern ich sage, das gehört eben dazu. Ich habe ja zum Leben gesagt, ich bin froh, dass ich alt werde, dann nehme ich auch diese Krankheiten und diese Gebrechlichkeiten, nehme ich in Kauf. Ich will sie tapfer tragen. Bin ja nicht gezwungen dazu.
Aber das ist natürlich nichts, was einem einfach so zufällt, diese Haltung. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich was man einüben muss. Oder
man muss sie meditieren. Man muss sie ständig und meistens am besten dann, wenn sie noch nicht eingetreten sind. Beim Tod ist es klar, aber auch bei Krankheit, bei älter werden, da sollte man sich sehr früh darauf einrichten, dass man verliert, dass man Dinge verliert, Menschen verliert, dass Menschen wieder ins Leben treten, auch wieder gewinnt. Die Erkenntnis, dass die Vergänglichkeit das ganze Leben durchzieht, die kann man gar nicht früh genug haben, aber desto eher man sie hat, desto besser ist man darauf vorbereitet, wenn dann der Fall eintritt, dass irgendetwas vergeht, dass irgendjemand aus dem Leben tritt, aus dem eigenen Leben tritt, Trennung oder sonst.
Das sind jetzt die großen Themen. Meine These wäre, man muss aber auch hier in diesem Bereich vielleicht eher im Kleinen anfangen, diese Akzeptanz zu trainieren. Mhm. Also mir geht es so, bei uns fahren die S-Bahnen, die ich häufig benutze, im 20-Minuten-Takt. Und da ich sehr immer auf Kante genäht unterwegs bin, verpasse ich die des Öfteren und dann ist es schon schmerzhaft, wenn man die gerade noch so von hinten sieht, die S-Bahn, und dann zu sagen, super, ich akzeptiere und genieße jetzt die nächsten 20 Minuten, die ich hier am Bahnsteig stehen werde. Aber das ist eine schöne Übung, zu sagen, okay, dann höre ich mir jetzt irgendwie meine Lieblingsplaylist an und genieße den Sonnenschein. Oder aber ein anderes Thema, man steht im Stau und man kann einfach nichts ändern. Das ist eine Vollsperrung, die nächste halbe Stunde wird sich nichts rühren. Das zu genießen und zu sagen, ich rufe mal einen alten Freund an, mit dem ich schon lange sprechen wollte, nutze die Zeit. Oder wie auch immer man das dann versucht, ins Positive zu drehen. Oder einfach zu akzeptieren und zu sagen, so ist es jetzt. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde Pause.
Ganz wichtig, das ist ganz wichtig, das Annehmen des Schicksals, also das, was man da nicht ändern kann. Und du hast völlig recht, man kann es jeden Tag mehrfach üben, jeder Mensch. Es gelingt nie alles an einem Tag so, wie man sich das vorgestellt hat. Und klassisch ist das Beispiel, das der Stoiker Epiktet gibt. Er sagte, ein Tropfen Öl ist vergossen worden, lieh auf dem Boden. So viel kostet mich Gelassenheit. Also das heißt, wenn ich darüber hinweg lächeln kann, dann habe ich etwas gelernt oder dann werde ich gelassen und ich muss loslassen, diesen Tropfen Öl. Er sprach von einigen Tropfen Öl und das passiert jeden Tag, dass man da irgendwie mal etwas abweicht von dem, wie man sich das wünscht oder vorstellt, im ganz Kleinen, und man kann alles das als Übung betrachten, ja.
Ja, auch insgesamt kommt bei diesem Thema, finde ich, Akzeptanz eben einiges zusammen. Du sprichst ja auch häufig davon, man schaut auf eine Situation und man, um sie akzeptieren zu können, kann man sich auch sagen, ich kann überhaupt nicht überblicken, ob das jetzt für mich positive oder negative Effekte haben wird. Ne? Also vielleicht ist ja auch bei der Hörerin so, dass sie im Rückblick auf ihr Leben sagen wird, zum Glück habe ich mit 40 dann oder mit Ende 40 dann diese körperlichen Einschränkungen bekommen und hatte mehr Zeit, mich auf die positiven Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Oder also ich versuche es jetzt irgendwie ins Positive zu drehen, wenn man sagt, man kann nicht mehr so, wie man möchte körperlich. Auch davon ist es, glaube ich, möglich, positive Aspekte zu gewinnen und eine andere Sicht aufs Leben, eine andere Prioritätensetzung vielleicht?
Eine der wichtigsten Lehren alter Weisheit in allen Kulturen war, dass man dahin kommen muss, aus all dem, was negativ aussieht, was man erst einmal belastend empfindet, das vielleicht auch mit Leid verbunden sind, etwas Positives darin zu sehen oder etwas daraus zu machen, das, was noch möglich ist, daraus zu machen. Und alles, was es gibt, hat zwei Seiten und hat die andere Seite. Wir müssen sie nur entdecken, müssen nur kreativ bleiben und wir müssen Leiden ertragen lernen. Wir müssen auch sehen, dass die notwendig verbunden ist mit unserem Glück. Schon das hilft, Leid zu ertragen. Thich Nhat Hanh sagt, das ist eine Energie, die ist ganz wichtig, die muss ich annehmen, ja sagen, umarmen und daraus einen Lotus zu machen. Der Lotus wächst im Schlamm, sagt er. Also das Glück entspringt dem Leiden, das muss ich sehen. Und so kann man eigentlich aus allem, finde ich, etwas Positives machen. Das ist die große Kunst aller Weisheit. Und zumindest kann ich daraus lernen, selbst wenn ich nichts Positives mache. Ich sage, gut, ich habe jetzt gelernt, das ist auch ein Teil des Lebens. Das Motto meines ersten Buches hat das auch sehr kurz und prägnant Punkt gebracht. Das ist ein Konfuzius-Zitat. Man sagt, der Weise verstehe, Unglück in Glück zu verwandeln. Das ist die hohe Schule der praktischen Philosophie oder der Weisheitslehre.
Um das aber jetzt nicht so abstrakt stehen zu lassen, was würdest du dann ganz konkret der Hörerin empfehlen, zu meditieren über diese fünf Weisheiten des Buddha, was man sich immer vor Augen führen muss, um damit besser klarzukommen?
Integrieren, so zu erkennen, sich klarzumachen, dass kein Weg eines Menschen gerade verläuft, dass wir immer auf Irrwege und Abwege kommen, dass wir immer mit Leid konfrontiert werden, dass wir keiner eine perfekte Erziehung und Liebe und Geborgenheit und Urvertrauen mitbekommen hat, so wie wir es sich wünschen, dass wir alle unser Päckchen zu tragen haben und dass es dazugehört. Und ich würde mich darauf konzentrieren, auf das Hier und Jetzt. Und dass sie das sieht, ist schon mal ganz toll, dass sie das offensichtlich aufgearbeitet hat. Sie sprach von einem durchaus glücklichen Leben voller Dankbarkeit und Selbstgenügsamkeit. Darauf konzentrieren, wie schön ist das. Ja, es gibt Schicksalsverläufe und Lebensgänge, die noch viel, viel schwieriger waren. Thich Nhat Hanh hat den Vietnamkrieg durchlebt. Was soll der denn sagen? Also das Annehmen und dass das was Positives ausmachen. Sie ist noch jung, 40 ist ja noch gar nichts. Da macht sie jetzt eine Pflanze raus, etwas Gutes, eine Blüte raus, aus der Erfahrung, das soll mir nicht nochmal passieren. Ich habe gelernt, ich habe etwas über mich gelernt und das möchte ich jetzt genießen. Leben, jeden Moment. Und es kommt nicht darauf an, wie lange wir leben, sagte Epikur schon, sondern wie gut wir gelebt haben. Es kann sein, dass es vielleicht 20 Jahre, 10 Jahre man an sich vorbeigelebt hat. Aber das ist vorbei. Jetzt hat man die Möglichkeit, ab sofort nicht mehr an sich vorbeizuleben, sondern ganz sich zu leben. Und man lebt nur immer im Jetzt, nicht in der Vergangenheit. Vielleicht eine Sache noch, Jan. Wenn wir hier von Akzeptieren und Annehmen sprechen, wir müssen davon unterscheiden, dass wir eine innere Einstellung zu etwas haben, auch wenn wir es nicht ändern können. Das müssen wir trennen und das ist sehr wichtig für uns immer zu entscheiden, wozu ich innerlich dann auch als Mensch Ja sagen kann oder wo ich sage, nee, hier finde ich nicht korrekt, nein, hier nicht. Dass man also treu bleibt seinen Werten, seinen Anschauungen und dass man das, was man ablehnt, auch ablehnt. Selbst wenn man es nicht verändern kann, heißt es, dass man als Philosoph vielleicht sagt, ich kann es nicht verändern, ich akzeptiere es. Aber ich finde es nicht gut. Ich wünsche mir, dass es anders ist und ich habe meine Haltung dafür. Ansonsten verbiegt man sich. Also mit dem Annehmen ist nicht gemeint, dass man seine Werte, seine Anschauungen, seine Haltungen, sein Verhalten, sein Denken und sein Reden verbiegt. Das darf nicht so sein, sondern bedeutet nur, dass ich nicht mit dem Kopf vor die Wand renne, die da steht und die ich hinnehmen muss.
Also es ist kein bedingungsloses Akzeptieren.
So ist es auf zwei Ebenen. Also einerseits, ich sage Ja zum Leben, so wie es ist, aber ich habe auch meine ganz dezidierte politischen Vorstellungen, da ist Krieg, das finde ich nicht gut, da geschieht Unrecht, das finde ich überhaupt nicht gut. Und was ich dagegen tun kann, tue ich. Meistens beschränkt auf dem kleinen häuslichen Bereich oder in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld. Mehr kann ich da nicht dran ändern. Aber dass man da sehr für sich einsteht, Treue gegen sich selbst, Authentizität, an seinen Werten und Anschauungen festhalten, auch tapfer und mutig dafür einzutreten, wo ich gefordert bin, wo es die Situation hergibt, das ist genauso wichtig wie anzunehmen, das, was man nicht ändern kann.
Also insofern, das ist diese alte stoische Unterscheidung, ne? Was ist unveränderlich, richtig. Was können wir nicht, eine Pandemie, der Tod eines geliebten Menschen, das sind Themen, der Verlust von einem Vermögen, also aufgrund unglücklicher Umstände, alles das müssen wir als unabänderlich hinnehmen. Aber heißt nicht, dass wir eben beispielsweise alles bedingungslos akzeptieren müssen, wie politische Situationen.
Die innere Zustimmung dafür, das bedeutet es nicht. Nur weiß ich kann es nicht ändern. Und dann muss ich irgendwo auch sagen, ja, also die Stoiker unterscheiden zwischen dem, was in deiner Hand liegt und was nicht in deiner Macht ist. Was nicht in deiner Macht ist, überlasse der Vorsehung. Das heißt, das muss man so nehmen, wie es kommt. Und sich nicht daran aufreiben und es auch nicht verurteilen oder verfluchen. Etwas anderes ist meine innerliche Haltung. Was wünschst du dir? Findest du das, was da geschieht und du nicht ändern kannst, findest du es gut? Das bedeutet überhaupt nicht Annehmen der Welt, dass ich sage, ja, finde ich auch gut. Sondern da muss man unterscheiden, finde ich gar nicht gut. Wenn ich es ändern könnte, würde ich sofort ändern. Aber gleichzeitig sagen, da ich keinen Einfluss darauf habe, es nicht ändern kann, muss ich es so nehmen. Ich muss Ja zu der Welt sagen und in jedem Moment und auch nicht bedauern und auch nicht mit Trübsal, sondern schau dir die ganze Welt an und wenn sie dir gefällt und dann lebe weiter und sag Ja und nimm sie so an, auch mit den Dingen, die dir vielleicht nicht gefallen.
Was gewinnen wir denn, wenn wir diese Situationen oder diese...
Gelassenheit. Das, was man mit dem Tropfen Öl schon verliert. Hör doch weg. Diese innere Seelenruhe. Gelassenheit. Auch eine Konzentration auf das, was ich denn wirklich ändern kann. Denn die Stoiker sagten ja nicht nur, dass man diese Dinge der Vorsehung überlassen kann, sondern sie sagten auch ganz klar, betrachte auch das, was in deiner Hand liegt. Und deine Vorstellung, deine Werte, deine Worte, das sind alles das, was in deiner Hand liegt. Und darauf konzentriere dich. Es findet also, ich habe keinen Energieverlust, wenn ich mit dem Kopf, weil ich mit dem Kopf vor die Wand renne, das unterlasse ich, sondern ich konzentriere mich darauf, wo ich wirklich etwas bewirken kann. Und das ist meine Einstellung, meine täglichen Handlungen, mein Umgang mit anderen Menschen, meine Arbeit. Darauf fokussiere ich, ich verliere, ich habe keinen Energieverlust. Und das ist ja auch das, was dann in diesen 5 Gewissheiten des Buddhas, die 5. ist. Nachdem er gesagt hat, Alter, Krankheit, Tod und Verlust, das geschieht jedem Menschen, das ist natürlich, wir können dem nicht ausweichen. Dann sagt er, dass wir genauso eine Gewissheit ist, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen, jetzt im weitesten Sinne, und unseres Denkens zu tragen haben. Dass unser Denken, unser Handeln auf jeden Fall Konsequenzen hat und das sind das, was in unserer Hand liegt. Und da steckt unglaublich viel drin, durch die Veränderung der Perspektive, durch ein philosophisches Studium, durch die richtigen Einsichten. Ich habe einen unglaublich großen Einfluss auf mein Schicksal und auf die Gefühle, die ich im Leben habe. Also das heißt, ich bestimme, ob ich mich glücklich fühle, ob ich ein glückliches Leben führe oder nicht. Glück und Unglück, wie Demokrit sagt, sind Sache der Seele. Also sind Sache, die in meiner Hand liegen und ausschließlich in meiner Hand, weil es nicht am Äußeren haftet. Ja, ich denke, man gewinnt dadurch diese richtige Perspektive und setzt da an der Verbesserung seines Lebens oder in der Entwicklung, in der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, wo man tatsächlich was bewirken kann. In den Gebrauch der Vorstellung liegt die Seelenruhe, der gute Fluss des Lebens, die Freiheit und das Wohlbefinden.
Jetzt ist es ja so, dass wir äußere Situationen haben, die wir akzeptieren können, aber es geht ja auch manchmal darum, negative innere Gefühle zu akzeptieren, dass ich die Situation jetzt eben gerade als negativ beurteile, auch wenn ich weiß, ich müsste eigentlich schon gelassener damit umgehen. Wie agiere ich denn in diesem Kontext?
Also an erster Stelle versuche ich, die richtigen Einstellungen zu gewinnen, dass ich möglichst wenig negative Affekte entwickle. Das ist die Arbeit im Seelengarten und das Ergebnis ist, dass ich mich viel mehr freue oder dass meine Freude wächst und mein Leid sich minimiert. Aber da gibt es immer einen Rest, solange wir Menschen bleiben. Wir können dem Leid nicht entgehen. Wir verlieren einen Menschen. Natürlich müssen wir trauern oder gehört die Trauer dazu, sonst haben wir keine Empfindungen gehabt. Also da gibt es immer eine Portion Leiden, die unvermeidbar ist. Und diese müssen wir annehmen, akzeptieren und sagen, das ist auch ein Teil des Lebens. Ich sagte ja, die 4 Gewissheiten, da hat Buddha schon ganz recht. Dass ich krank werde, ist eben so. Dass ich alter werde mit den Dingen, ist eben so.
Mir geht es eigentlich eher so um diesen inneren Kritiker, den man nie ganz zum Schweigen bringen wird. Den zu akzeptieren, der wird dann immer irgendwie da sein. Wird der mich dann immer kritisieren oder muss ich versuchen, gegen ihn anzuarbeiten?
Ja, also da würde ich auch differenzieren. Genauso wie ich vorhin sagte, zum Leben als Philosoph, ja, sagen, aber doch noch eine innere Einstellung haben. So ist es auch mit dem inneren Kritiker. Kritiker. Man sollte sich und sein Leben lieben, bester Freund werden und annehmen. Gleichzeitig sollte man aber auf der Entwicklungsebene sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, möchte ich den nicht nochmal machen. Ich möchte mich also weiterentwickeln. Das ist ein Baum, der wächst immer und ich bin ein Mensch, der auch wachsen soll, der innerlich immer reicher wird, der möglichst immer weniger Fehler macht, der an Wissen gewinnt und dazu brauche ich einen Kritiker, einen Selbstkritiker. Dazu brauche ich einen Blick auf mich selbst und sage, das ist gut, ist wunderbar. Gleichzeitig, wie ein Kind, du musst es vollkommen lieben. Auf der anderen Seite weißt du auch, dass ein Kind noch vieles lernen muss, also vieles falsch macht. Das heißt, du musst es erziehen. So ist es eigentlich auch mit sich selbst. Einerseits muss man sich wirklich so lieben, auch seine Fehler umarmen. Aber sich gleichzeitig sagen, naja, gut, versuch es mal, aber nicht nochmal zu machen. Oder versuch es ein bisschen weiser zu werden, ein bisschen besser jeden Tag. Das schließt sich nicht aus, sich selbst zu kritisieren oder sich zu sagen, ich möchte dazu lernen und andererseits aber auch sich und mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen auch Ja zu sagen, auf einer anderen Ebene.
Auf der Schlussgeraden des Themas würde ich gerne nochmal das Thema Gleichgültigkeit ansprechen. Mhm. Also wie vermeidet man, dass man alles so achselzuckend hinnimmt, dass man so voll in der Akzeptanz aufgegangen ist und zum Beispiel eben auch menschliches Leid, was einem begegnet, als gegeben hinnimmt. Ich weiß ja, ich kann diesen Obdachlosen wahrscheinlich nicht resozialisieren. Ne? Und da sehe ich eine große Gefahr drin, dass man halt in fortgeschrittenem Akzeptanzstadium einfach so zur Gleichgültigkeit neigt.
Ja, das schließt sich aber nicht notwendig aus. Das ist eine gewisse Gefahr da, aber so darf das nicht verstanden werden, die Welt annehmen, sondern wie ich sagte, man ist zwei, man ist ein Philosoph und ein Mensch. Als Philosoph sage ich, okay, ruhig, du kannst es nicht ändern, akzeptiere es. Als Mensch ist es ganz wichtig, mitzufühlen, mitzuleiden und sich zu engagieren. Das ist das, was ich sagte. Akzeptieren heißt nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern durchaus seine Meinung, seine Einstellung, seine Wünsche und seine Gefühle zu behalten. Gleichzeitig zu sagen, nein, ich sehe zwar, ich kann daran nichts ändern, aber ich halte es nicht für gut. Wenn ich es etwas ändern könnte, würde ich es tun. Und ich leide auch bis zu einem gewissen Grade darunter, aber nicht zu einem solchen Grade, dass ich zu meinem Leben sagen würde, es gelingt nicht oder es ist nicht glücklich. Also gleichzeitig, und es gehört zum Glück so mitzufühlen, auch mitzuleiden, ein gewisses Maß an Leid, sonst werde ich ganz kalt, gehört dazu. Also das eine schließt das andere keineswegs aus. Aber bevor ich in Trübsal vergehe, bevor ich ganz versinke in Schmerz und Verzweiflung, da sollte der Philosoph sagen, ruhig, Gemach, schau dir das Leben an, so ist es. Wir wissen auch nicht, wozu das alles gut ist. Bleib ruhig, bleib dir selbst treu. Freue dich auch am Leben gleichzeitig. Muss damit ja nicht dein Mitgefühl mit über Bord schmeißen, sondern du kannst beides, man kann beides vereinen. Und ist das Leben nicht ein Wechsel von Leid und nicht das Leben eines jeden Menschen, ist es nicht ein Wechsel von Leid und Glück, immer eine Melange von beiden, notwendigerweise vielleicht sogar. Wir sind nur für die Gewichtung verantwortlich, wir sind nur für das Maß des einen und der anderen. Und wir können das Maß unserer Lebensfreude, glaube ich, steigern und das Leid minimieren. Aber ganz aufgeben, erstens können wir das nicht und zweitens ist es auch nicht sinnvoll.
Okay, dann würde ich sagen, akzeptieren wir, dass wir nur eine halbe Stunde haben. Nehmen wir so hin, dass wir das Thema, was sicherlich noch sehr viel mehr Diskussionsstoff hergeben würde, heute nicht zu Ende diskutieren können. Aber wir haben einiges, glaube ich, schon mal abgesteckt. Insofern vielen Dank, Albert.
Danke dir, Jan.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bestellt unser Buch, Der Pudel und der Kern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und schaltet auch beim nächsten Mal rein. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com